Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikt-Transformationskongress. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute besonders, Professor Dr. Gerald Hüther im Interview begrüßen zu dürfen. Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands. Er ist Neurobiologe und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung. Praktisch befasst er sich im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekte mit neurobiologischer Präventionsforschung. Er schreibt Sachbücher, hält Vorträge, organisiert und spricht auf Kongressen und arbeitet als Berater für Politiker und Unternehmer. Sein Anliegen ist es, Menschen bei der Entwicklung ihrer Selbstverantwortung zu unterstützen und deshalb Gelegenheiten zu schaffen, bei denen sich Menschen als aktive Gestalter ihres Lebens erfahren. Es geht ihm darum, zu verdeutlichen, dass unser Dasein einen über unsere persönlichen Belange hinausreichenden Sinn hat, und zwar durch die Entfaltung der individuellen menschlichen Potenziale jedes Einzelnen. Also einfach gesagt, die Frage, wofür bin ich hier und wie setze ich das jetzt um? Herzlich willkommen, Gerald Hüther.
Ja, herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Das haben Sie ja schön alles zusammengefasst. Was mir wirklich am Herzen liegt, ist tatsächlich, gemeinsam mit anderen Menschen darüber nachzudenken, wie wir uns gegenseitig helfen können, in die eigene Kraft zu finden.
Ja, das stimmt.
Das hat viel mit dem Hirn zu tun, weil es beim Hineinwachsen in diese Gesellschaft leider immer wieder zu sehr heftigen Verwicklungen kommt. Also nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, das nennen sie dann ja Konflikt, sondern es kommt ja auch im eigenen Hirn zu Verwicklungen, zum Beispiel zwischen dem, was man eigentlich mal gerne gemacht hätte in seinem Leben und das, was da nun als trauriger Restbestand übrig ist. Und dann ist man auch oft gezwungen, seine eigenen wirklichen lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Ja. Die muss man sozusagen, die muss man einwickeln, damit die nicht ständig rufen und einen verrückt machen, sonst könnte man ja gar nicht gut funktionieren. Ja, und das interessiert mich dann schon. Also das kann man, da bin ich sehr dankbar für das, was da in der Hirnforschung in den letzten 20 Jahren gemacht worden ist, weil man das auf einmal alles erklären kann. Also es ist jetzt nicht graue Theorie oder irgendwie was sich einer ausgedacht hat, sondern das ist jetzt auf einmal, kommt die Naturwissenschaft und sagt uns, dass wir geistige Wesen sind. Finde ich nett. Also, und dass das Hirn sich organisiert anhand der Lösungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens für die Probleme findet, die er hat oder sie. Ja. Und dass wir damit plötzlich etwas in der Hand haben, was uns hilft zu verstehen, warum manche Leute anders sind als andere. Die haben im Laufe ihres Lebens andere Probleme gehabt und haben Lösungen gefunden, die wir nicht suchen mussten. Und manche Lösungen sind gut, bekommt man erstmal eine Zeit lang voran, und viele Lösungen sind nur eine Zeit lang gut und dann werden sie blöd.
Ja.
Dann behindern die einen. Also zum Beispiel, wenn einer jetzt immer zu erfolgreich sein will. Das ist ja jetzt was vorübergehend ist das ja ganz okay. Also kann man sich ja mal ein bisschen anstrengen, mal gucken, was man so drauf hat und anderen mal zeigen, wo es lang geht. Aber dann kennt man ja auch solche erfolgsgebahnten Künstler und Wissenschaftler und Politiker und Unternehmer, und die sind dann schon einem sehr, sehr unangenehm. Die können gar nicht mehr aufhören. Also da haben die schon das größte Bankkonto der Welt und müssen immer noch mehr Geld verdienen.
Ja, und das ist auch ganz,
noch ganz bei Trost. Also diesen Namen nicht nennen, aber das ist ja schon eigenartig, dass einer, der schon so einen Haufen Geld hat, was er sowieso in seinem Leben nie ausgeben kann, immer noch dabei ist, noch mehr zu verdienen. Oder einer, der so viel Einfluss und Macht hat und immer noch mehr Macht haben muss. Einer, der schon 3 Südseeinseln gekauft hat und mit seinen Segeljachten da umherfährt, dass der immer noch mehr braucht. Also da merkt man, das sind sehr getriebene Menschen. Und da stimmt irgendwas nicht. Und das könnte man mal gucken, was das ist. Ja,
das ist spannend. Aber ich finde auch, also diese Menschen, die da so viele Yachten haben, das ist ja die eine Seite. Aber wenn ich jetzt so bei mir gucke, wenn ich denke, wie ich die ersten 20 Jahre meines Lebens getrieben war und Erfolg haben wollte und danach mich gemessen habe, wie viel ich verdient habe, ja, um einen Wert zu haben. Also, und das war sehr erschöpfend. Ja, es hat mich erschöpft. Und irgendwann stellt man sich wirklich die Frage, warum bin ich hier? Was erfüllt mich? Und interessanterweise habe ich gar nicht die Kompetenzen gehabt, um das wirklich zu wissen, also um mir das überhaupt herzuleiten, um das zu fühlen. Und ich denke, das geht vielen anderen Menschen so. Sie spüren gerade, dass das nicht das ist, für was es sich zu leben lohnt, diese äußeren Werte, ja, also bei mir ist es jetzt nicht die Südseeinsel, aber vielleicht ein Haus und ein Auto oder vielleicht das Gehalt, mit dem man sich vergleicht, aber es ist ja nicht das, was einen wirklich so erfüllt und oder welche Berufung einen erfüllt. Und trotzdem stehe ich sozusagen da und denke, ja, was ist jetzt mein Potenzial? Wie geht es dann weiter? Also dieses Bewusstsein ist schon da, dass es da noch mehr gibt. Und trotzdem habe ich nicht die Kompetenzen mir angeeignet im Laufe des Lebens, um da ja diesen nächsten Schritt zu gehen in Richtung dieses, ja, wofür bin ich hier auf dieser Welt? Ja.
Naja, das geht ja vielen so. Es wird uns eingeredet, was man jetzt alles zu schaffen hat und was man alles machen muss. Und dann ist es auch so, dass man, wenn man da einmal anfängt, man wird ja nicht fertig, da muss man immer mehr. Und so bin ich ja dann auch Hirnforscher und Professor geworden. Am Ende ist man wirklich 10, 20 Jahre lang nur noch beschäftigt, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen und sich irgendwie hochzuarbeiten, wie das dann so heißt. Und da hat man gar keine Zeit nachzudenken. Und da wir unseren Kindern auch nicht so sehr helfen, diese Frage für sich zu beantworten, machen sich da eben sehr viele junge Menschen auf den Weg und wissen gar nicht, wo es hingehen soll.
Genau, genau.
Die lassen sich dann auch sehr gerne oder sehr leicht von cleveren Erwachsenen einreden, was dann das Wichtige wäre. Da gibt es dann vielleicht einen, der vielleicht ein unglaublich großartiger Balletttänzer geworden wäre. Ja, und der wird dann Werkzeugmechaniker oder Mechatroniker, wie das heute heißt. Mhm. Und da kommt das nie raus. Und dann ist diese Sehnsucht, einer zu sein, der sich im Tanz zum Ausdruck bringt für diese Welt.
Ja. Und das wird dann schon ziemlich zeitig unterdrückt, weil es nichts wert oder nichts wert erscheint für den Vater oder die Mutter, ne? Oder so.
Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, dass was das Hirn sich merkt oder was im Hirn verankert wird, sind die Lösungen.
Ja.
Und wenn Mama und Papa so dringend erwarten, dass man einen vernünftigen Beruf erlernt, die einem auch rechtzeitig und deutlich genug veranschaulichen, dass das jetzt hier auch bitte zu erfolgen hat und dass, wenn das nicht erfolgt, dass man da so ein bisschen unten durch ist. Also das heißt dann immer, dann habe ich dich nicht mehr richtig lieb. Mhm. Das wird nicht gesagt, aber das weiß man, weil man kennt ja das Leuchten in den Augen, in den Augen der Eltern, wenn man sagt, ich möchte Papa genauso ein toller Arzt werden wie du, ja, oder so ein Mechatroniker oder keine Ahnung. Und in Wirklichkeit ist dann die Lösung, weil in Wirklichkeit will er ja was anderes. Also tanzen möchte er, seinen Körper spüren. Und das muss er jetzt, das
unterdrücken.
Das sagt man dann unterdrückt, aber das ist nicht richtig, weil das ist er muss sich selbst eine Hemmung ins Hirn bauen, dass das weg ist. Mhm. Also er unterdrückt es selbst. Mhm. Und deshalb ist das eine eigene Leistung. Also dann am Ende hat er es geschafft, ist Mechatroniker geworden und er hat dieses Bedürfnis, eigentlich doch was ganz anderes zu machen, wo er auch in sich ein Talent, eine Begabung spürt und wo er auch merkt, dass ihm das Herz aufgeht. das geht bei dieser Mechatroniker-Tätigkeit zumindest bei ihm nicht auf. Es kann ja andere geben, bei denen das so ist, aber bei ihm nicht. Und dann ist er 20 Jahre lang Mechatroniker und er wird eben dann ein unglücklicher Mechatroniker sein, der auch wahrscheinlich in einer unglücklichen Beziehung lebt mit anderen Menschen, weil es ihm einfach nicht richtig gut geht. Ja. Und der dann auch ständig Konflikte erzeugt, weil er nicht richtig bei sich ist und nicht richtig gut mit sich selbst verbunden ist, weil er einen wichtigen Teil von sich, nämlich dieses Bedürfnis, das im Leben zur Entfaltung zu bringen, was da drin ist, das hat er sozusagen im Hirn weghemmen müssen. Mhm. Und so kann man dann funktionieren, aber so wird man nicht froh.
Wenn man jetzt so sieht, dass der Ursprung dieser Konflikte, die später stattfinden, ja der Konflikt zwischen dem Kind und seinen Eltern ist. Ich sag mal, mir ging es ja auch so, ne? Also habe bestimmte Erlebnisse in der Kindheit gehabt und meine Konfliktstrategien sahen immer aus, wegdrücken, wegrennen, abducken. Ja, also die Frage, die sich daraus mir ergibt, wie kann ich denn jetzt meinen Kindern oder auch anderen, die jetzt auch zuhören, vielleicht zeigen, was können denn jetzt Eltern noch machen, um ja sowas vielleicht anders zu machen? Konflikte dann letztendlich auch anzusprechen, zu sehen, dass wenn ich es anspreche, es im Regelfall ja immer dann zu hoffentlich was Besserem wird, ne? Also in der Lösung.
Ja, da ist es ähnlich. Es gibt eine richtige Lösung, die würde das Problem tatsächlich lösen, und es gibt Notlösungen, mit denen man es aushält. Mhm. Die richtige Lösung im Umgang mit ihren Kindern würde so aussehen, dass sie versuchen, von Anfang an ihr Kind niemals zum Objekt ihrer Vorstellungen, ihrer Erwartungen, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen, ihrer Maßnahmen zu machen. So. Da ahnen Sie schon, warum ich das so ein bisschen ausführlich darstelle. Das schaffen wir alle nicht. Wir sind in einer Gesellschaft unterwegs, in der einer den anderen zum Objekt macht. Dauernd wird man bewertet, dauernd muss man irgendwas machen, was andere von einem erwarten. Und dauernd ist man Objekt von Maßnahmen und hat das dann so umzusetzen, wie das vorgegeben ist. Und dann kommt man natürlich, dann hält man das für normal, merkt man auch gar nicht mehr so richtig. Und dann macht man es mit den eigenen Kindern auch so. Weil um das aushalten zu können, dass sie von anderen zum Objekt gemacht werden, brauchen sie eine Lösung. Das ist ja, das tut ja eigentlich weh. Sie merken, wenn sie von jemandem zum Objekt gemacht werden, dann ist das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, was sie eigentlich haben mit diesem anderen Menschen, das ist nicht mehr zu stillen. Der nutzt sie, der behandelt sie ja wie seinen Kühlschrank oder ein Auto. Das sind Objekte. Mach das, mach jenes und so ist es nicht richtig. Und ich erwarte das jetzt und nun hör endlich mal zu, das, was ich dir sage und keine Ahnung. Also kennen wir alles. Das heißt, da wird das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit verletzt. Und indem man dann auch noch den anderen zum Objekt macht und ihm sagt, wie er was machen soll, wird auch noch sein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie verletzt. So, dann haben sie ein Riesenproblem und das müssen sie lösen, und die Lösung heißt dann eben, ich unterdrücke das Bedürfnis, oder wie wir das vorhin gesagt haben, das Hirn findet diese Lösung auch allein und wickelt dieses Bedürfnis so lange ein, bis es weg ist. Also durch hemmende Verschaltungen, die da drüber gebaut werden, ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo sich da nichts mehr regt. Und dann kann er machen, was andere von ihm verlangen. Und dann hat er gar kein Bedürfnis mehr, selbst was zu gestalten, sondern dann lernt er das auswendig, was er vorgesagt bekommt, und erledigt die Dinge so, wie sie ihm vorgegeben sind. Und dann ist die eigene Gestaltungskraft weg. Und das Bedürfnis nach Verbundenheit im Grunde genommen auch, weil er jetzt einfach weiß, dass diese Verbundenheit, die er eigentlich im Leben mal gesucht hat, wird er gar nicht mehr finden.
Aber das ist ja wie so eine Dauerschleife. Die Eltern geben es immer an.
Die Eltern durch, und das sind die Lehrer und die Erzieher alle durch. Die haben das ja dann sich zu eigen gemacht und glauben jetzt, es sei normal. Und deshalb fällt das so schwer, wenn man jetzt Eltern ist oder Erzieher, aus diesem Muster auszubrechen. Das passiert ständig. Da können Sie, Sie können es ja alle, die uns hier zuhören, können das heute Abend mal versuchen oder morgen Ihr Kind keinen einzigen Augenblick zum Objekt zu machen. Auch den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nicht. Ist richtig schwierig. Auch nicht in Gedanken. Ne? Was habe ich denn da für eine? Und die kriegt doch nichts auf die Reihe. Das, wir wollen das nicht vertiefen. Also das ist richtig schwierig und es wäre den Versuch wert. Und wenn man es schaffte, würde ein Kind nicht in solche Konflikte geraten, bräuchte diese blöde Lösung nicht, dass es sich sozusagen in seiner eigenen Lebendigkeit wegkennen muss und würde seine Potenziale entfalten. Aber es wäre für diese Gesellschaft als Konsument unbrauchbar.
Genau.
Und es wäre auch unbrauchbar für all jene, die das Kind oder diesen jungen Erwachsenen dann für irgendwas benutzen wollen.
Ja, weil es die eigenen Entscheidungen treffen kann, weil es selbst. Ja,
dann in seiner eigenen Kraft. Das weiß, was, Kraft, ja. was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut und macht das dann auch. Und die Leute sind sozusagen auf einem anderen Stern unterwegs. Das ist relativ schwer, das durchzuhalten.
Na, man spürt es so bei Menschen, die nicht im Schulsystem waren, ne? Die dann einfach anders agieren irgendwo. Ne?
Ja, und ich kenne ja auch welche, die dann solche freien Schulen gegründet haben und die sagen mir, wenn ein Kind 5 Jahre in der normalen Schule war, dann dauert es fast 5 Jahre, bis es wieder normal wird. Also da ist es dann ein Kind, was eben gelernt hat, in der Schule muss man das machen, was dort verlangt wird. Und solche Kinder, wenn die das richtig gut im Hirn verankert haben und dann die ganze Entdeckerfreude und Gestaltungsfluss so weit weg ist, dass er auch kaum noch wieder rauskommt, das ändert sich ja nicht dadurch, dass man jetzt plötzlich in der Schule ist, wo das alles möglich ist, sondern da braucht es Zeit, bis man diese neue Erfahrung dann überhaupt machen kann und dann ändert es sich schon, aber es ist schon beeindruckend, wie lange das dauert und wie tief diese Verwicklungen ins Hirn eingebrannt sind. Ja, und jetzt noch vielleicht die Notlösung, wenn sie es nicht hingekriegt haben, so wie wir das meistens eben nicht hinkriegen, dann haben sie diese Konflikte in sich, mit anderen und dann machen die meisten Leute Konfliktmanagement. Und das kann man ja lernen. Ja, also Respekt, ich lasse dich immer erstmal ausreden, ich höre zu, da gibt es ja dann so ganze Kurse, die man besuchen kann. Das ist aber nur noch das Managen von etwas, was sowieso schon daneben ist. Deshalb ist mir das, ich habe nichts dagegen, dass man das macht, aber es ist im Grunde genommen nur noch eine notdürftige Reparatur. Also etwas, das wäre ja gar nicht nötig, wenn es uns gelänge, unsere Kinder so groß zu ziehen, dass die eben gar nicht in solche Situationen kommen, wo sie vor uns verbergen müssen, was sie eigentlich tun. Und was sie bewegt. Und wenn die ganz offen sich mit uns austauschen würden über ihre Bedürfnisse, über ihre Fragen, die sie beschäftigen und auch über die Frage, was denn eigentlich mal der Sinn ihres Daseins sein soll und worum sie sich gerne in ihrem Leben mehr kümmern würden. Das sind ja alles Fragen, die wir gar nicht hören, weil die Kinder nur damit beschäftigt sind, sozusagen sich irgendwie in dieser Funktionalisierung, in die sie durch uns getrieben werden, einigermaßen am Leben zu erhalten. Da finden die Wege und ein Weg ist eben jetzt mit den digitalen Geräten, da kann man sich ja sozusagen diese ungestillten Bedürfnisse ersatzweise stellen. Also im Chatroom mit dem anderen und mit diesen 1500 Freundinnen auf TikTok oder Twitter oder was, da hat man das Gefühl, man sei sehr verbunden. Ne? Und wenn man dann fragt, sag mal, eine einzige richtige, lebendige Freundin, mit der du dich auch triffst, ist nichts. Und die Jungs wollen was gestalten und machen das dann mit ihren Ballerspielen und den Videogames, arbeiten das da ab, aber das ist ja nicht... Es ist ja nichts im Leben. Also sie müssten vielleicht mal eine Wand tapezieren oder ein Haus bauen oder was zimmern oder irgendwas machen, wo sie wirklich sich in ihrer eigenen Gestaltungsfähigkeit kennenlernen und nicht einfach nur eine Maus bedienen, um irgendwas herzustellen, was es dann sowieso nicht gibt.
Ja, das ist...
Sie merken, die Probleme sind groß.
Naja.
Ja.
Aber es ist vielleicht auch jetzt die Zeit, dass wir sie überhaupt erkennen.
Ja.
Dass wir auch eine Idee davon bekommen, wo überall manches sehr, sehr schief läuft. Und dass wir uns dann mit solchen Veranstaltungen, und deshalb mache ich das ja auch immer mit, auch ein bisschen gegenseitig helfen, aus diesen Verwicklungen rauszufinden, in die wir da alle irgendwie auf der Suche danach, wie das Leben geht, geraten sind.
Hm. Na, und ich denke mal, je älter man wird, umso länger dauert es, oder? Aus diesen ganzen Schlamassel wieder rauszukommen.
Ja. Geht es?
Also wenn jetzt, ist es jetzt, sag ich mal, vielleicht für einen Erwachsenen wie mich überhaupt möglich, nochmal irgendwie ein bisschen die Kurve zu kriegen, aus diesen alten Mustern auszubrechen?
Ne, das geht immer. Also das ist ja die große frohe Botschaft der Hirnforschung. Bis ins hohe Alter können Sie eine neue Verscheidung ins Hirn bauen.
Mhm.
Und das hat nicht so viel damit zu tun, wie lange Sie schon in dem alten Muster unterwegs sind. Da gibt es viele, die waren schon sehr lange in so einem Muster und haben das dann einfach aufgebrochen.
Mhm.
Das Entscheidende und was das richtig schwer macht, ist, wenn Sie in diesem alten Muster auch noch erfolgreich sind.
So.
Das ist furchtbar. Da kommen Sie überhaupt nicht wieder raus.
Hm. Okay.
Also dann bei den Künstlern, wenn die so richtig erfolgreich waren und auf der Bühne gestanden haben, die können nichts anderes. Und die haben einen wahnsinnigen Drang, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie einfach dieses unglaubliche Bedürfnis nach Bedeutsamkeit haben. Hm. Und das ist so stark gespeist worden, weil sie auch eine Zeit lang dieses Bedürfnis ersatzweise, also es ist ja das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das kann man ersatzweise durch Bedeutsamkeit stillen.
Mhm.
Ja, und wenn man das erfolgreich lange geschafft hat, da kommt man ja nicht wieder raus.
Mhm. Also,
da ist man ja damit identifiziert, das sagen die dann auch. So bin ich eben. Das ist Teil ihres Selbstkonstrukts.
Ja. Aber das höre ich viel dieses Wort, so bin ich halt. Mhm. Ne? Ja,
dann gibt es aber welche, die sind gescheitert, die haben eine größere Chance. Also jemand, der nicht so erfolgreich gewesen ist, der hat eine bessere Chance, die Kurve zu kriegen.
Mhm. Auch komisch. Meistens ist es ja ein Scheitern, was einen überhaupt dazu bewegt, neu anzufangen oder das neu zu hinterdenken, zu hinterfragen. Mhm. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, wir haben auch ein Scheitern hinter uns. Und dann haben wir das richtig gut gemacht und alle, also neue Gewohnheiten etabliert und miteinander ganz anders umgegangen. Und trotzdem, gerade wenn so wieder Stress im Außen kommt, viel zu tun, merken wir wieder, dass wir wieder so in alte Gewohnheiten rutschen. Und da fragen wir uns, warum ist das so? Warum? Das hat ja schon gut funktioniert, das Neue. Also, dass wir immer wieder so in alte Sachen reinrutschen und wieder diese, was wir so aus der Kindheit kennen, was sich damals gut bewährt hat, immer wieder anwenden und nicht das, was wir neu gelernt haben. Also dieses neue Vernetzen, was ist, also ich denke mal, neuronale Bahn, dass das so lange dauert, ehe sich das einfährt und man wieder immer wieder rutscht, sobald irgendwas wieder außer der Reihe passiert. Mhm. Ja, das ist so bei uns ein Thema, ein ganz großes Thema.
Das ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass diese frühen Bahnungsprozesse, also das, was da zuerst da oben aufgebaut wird, das bildet ja die Grundlage für alles andere, was dann später aufgebaut wird. Und wenn man dann so eine problematische Situation hat, wie Sie, wo Sie sich so auch mal schon mal verrannt haben und dann haben Sie ja auch Lösungen gefunden und diese Lösung, die Sie jetzt anwenden, heißt, ich habe das erkannt, das ist mir bewusst geworden.
Ja.
Und deshalb stimmt das nicht, wenn Sie sagen, das ist immer noch das Gleiche. Nee, es ist nicht mehr das Gleiche, weil Sie es merken.
Ja, ich will merken.
Indem Sie es merken, können Sie aussteigen.
Mhm.
Früher haben Sie es gar nicht gemerkt. Haben Sie wie ein Automat den ganzen Blödsinn immer gemacht. Ja, immer auf ihn herumgehackt und ihm gesagt, was er alles machen soll und was er alles nicht richtig macht.
Oder wissen Sie das? Das ist so wahr.
Das ist ja dann das Einfache, dass man, wenn man merkt, dass man mit dem anderen in solche Konflikte gerät, weil der andere Sachen macht, dann hat man diesen furchtbaren Drang, das ist auch ein altes Muster, den zu verändern. Jetzt soll der endlich so werden, wie Sie das wollen.
Mhm.
Ja, und jetzt, nachdem wir hier miteinander geredet haben, wird Ihnen klar sein, das werden Sie nie schaffen. Sie werden den anderen nicht verändern können. Also wenn Sie ihn lieb haben. Wenn er ihnen im Grunde genommen egal ist, dann können sie mit Zuckerbrot und Peitsche ihn so zurechtstutzen und abrichten, dass er wie ein Zirkuspferd ihren Befehlen folgt. Das machen auch manche. Mhm. Das ist Abrichtung und Dressur. Mhm. Nach ihren Vorstellungen geformt ist dann das Zirkuspferd. Und das kann aber nur jemand machen, dem dieses Pferd an sich oder dieser Mann an sich relativ gleichgültig ist. Also dann kann nur jemand machen, dem seine eigene Vorstellung, wie der Mann nun zu sein hat, wichtiger ist als der Mann. Das ist Wahnsinn, ne? Und weil das gilt jetzt auch für Kinder. Es gibt viele Eltern, die haben eine Vorstellung, wie die Kinder werden sollen und sehen dabei die Kinder nicht. Ihre eigene Vorstellung, mit der sie immer, die sie im Kopf haben, wie das Kind werden soll, bestimmt ihren Blick. Sie können nicht das Kind sehen, sondern immer nur ihre über das Kind hinweggestülpte Vorstellung. Und dann merken sie, da stimmt es noch nicht und dort muss noch Musikunterricht her und da muss er noch Tenniskurs kriegen und da muss er noch jenes. Das ist alles ihre blöde Vorstellung, mit der sie sozusagen über das Kind herfallen und dem Kind das Gefühl geben, dass es zum Objekt ihrer Vorstellung gemacht wird. Mhm. Und dagegen wehrt es sich und dann merkt man plötzlich, dass es eigenartige Strategien findet, um sich diesen übergestülpten Vorstellungen und damit auch ihnen als Mutter zu entziehen. Mhm. Väter macht das genauso. Also das ist jetzt, ich nehme sie jetzt mal alle beide, weil sie ja, kennen sie ja gar nicht. Wir machen das nur als kleines Schauspiel für das
Buch. Genau, genau. Also es ist, also das macht mich richtig traurig, ja, weil im Moment ist es so, dass bei meinen Eltern das auch noch so überdreht, also so verdreht rüberkommt. Also sie sind jetzt schon älter und da habe ich den Eindruck, dass diese Charaktereinstellungen sich richtig verstärken, umso mehr sie älter werden wieder und dass sie mich so behandeln, wo mir das so nochmal richtig, entweder vielleicht ist es mir jetzt bewusster geworden oder vielleicht machen sie es noch stärker, dass sie mich genauso behandeln, wie sie das jetzt so beschreiben. Also das geht nicht nur als Kind, wenn man minderjährig ist, das geht wirklich, ich habe so das Gefühl, das hört gar nicht auf, also bei deiner Mutter auch. Und das ist so üblich in unserer Gesellschaft anscheinend, ja, dass die Eltern irgendwie, ich habe mal so das Gefühl, das ist so wie Sklave und Sklaven, also wir tun uns das untereinander an, also zu den Menschen, die wir so lieb haben eigentlich. Und dadurch, finde ich, ist es besonders schmerzhaft. Bei fremden Menschen, da kann man sich distanzieren, aber so in der Familie ist es schon ziemlich krass, diese Verhaltensweisen immer wieder weiterzugeben, ja.
Also das ist richtig schwer, geht auch mir schwer über die Lippen. Aber wenn es so ist, dann ist es eine Lüge, dass man den anderen liebt. Mhm. Ja, also wenn ich jemanden liebe, dann habe ich ein unbedingtes Interesse am Wachstum des anderen. Sonst ist es egozentrisches geliebt werden wollen von dem anderen. Dann brauche ich den anderen. Wenn ich jemanden liebe, dann schenke ich dem was, damit er in die Kraft kommt. Alles Mögliche, was ich nur kann. Und wenn ich jemanden liebe, dann schaue ich auch nicht zu, wie der sich sozusagen auf einen Weg begibt, von dem ich weiß, dass das sein Ruin wird. Das heißt, da komme ich nicht einfach nur mit Respekt weiter. Respekt ist dann eine Art von Gleichgültigkeit, sondern dann müsste ich ja auch aufpassen, dass er sich nicht verrammelt. Und das ist in der Partnerschaft dann seltener der Fall, obwohl wahrscheinlich gelegentlich auch, aber bei den Kindern hat man das ja. Also man muss als Eltern ja nicht nur dafür sorgen, dass die viele Möglichkeiten haben, die Welt kennenzulernen, sondern man muss auch dafür sorgen, dass sie nicht ins Unkraut geraten. Mhm. Und da muss man dann auch den Riegel vorschieben und muss sagen, bitte, das geht nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Also ich will, dass hier bei uns zu Hause beim Essen kein digitales Gerät herumliegt oder gar benutzt wird. So, dann gibt es nichts zu essen mit dem Smartphone. Mhm. Kann ich aber nur machen, wenn ich selber das auch natürlich.
Das wollte ich vorleben, ja.
Naja, und dann ist eben, das ist auch vielen nicht bewusst, eine beliebte Lösungsstrategie, wenn man jetzt in Schwierigkeiten geraten ist, besteht ja auch darin, dass man dann andere dafür verantwortlich macht, dass es einem so schlecht geht. Ich das arme Opfer und die anderen, die Bösen, die mir das angetan haben. Das würde nach dem, was wir bisher gesagt haben, in dieser Weise nicht gelten, sondern die anderen wären nicht die Bösen, die ihnen das angetan haben, sondern das waren welche, die leider keine Gelegenheit hatten, eine günstigere Erfahrung zu machen und die deshalb sich Lösungen gesucht haben, die zu erheblichen Problemen führen im Zusammenleben mit denen. Also da sind die schon mal nicht schuld, sondern die haben Pech gehabt oder haben sehr unglückliche Kindheiten oder was auch immer durchlitten und haben dann, so gut sie konnten, Lösungen gesucht. Und die Lösungen finden wir jetzt gefährlich. Also es gibt welche, die haben einfach gelernt, alles zusammenzuschlagen, was ihnen im Weg steht. Das ist eine Lösung. Vielleicht ging nichts anderes damals, als sie klein waren. Und dann sind sie eine Zeit lang durchgekommen damit und dann hat sich es im Hirn so verfestigt, dass die jetzt einfach weitergehen und immer alles zusammenschlagen. Es ist schwer, denen zu helfen. Und man kommt sich dann eben schnell wie das Opfer vor. Also, dass man, wenn man Leuten ausgesetzt ist, die mit so ungünstigen Lösungen umherlaufen, also zum Beispiel sehr indoktrinäre Chefs oder sehr, sehr fordernde Ehepartner, die eine genaue Vorstellung haben, wie das alles zu laufen hat, dann sind wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, dann erlebt man sich eben sehr leicht als Opfer und das wäre dann die Lösung. Also wenn ich dann sagen kann, okay, die sind dran schuld, ich bin das Opfer, dann ist Ruhe im Hirn, dann haben sie eine Lösung gefunden. Und wenn sie das aber jetzt immer wieder machen, dann sind sie das ganze Leben lang Opfer. Es ist also eine kurzfristig zwar vielleicht manchmal nicht zu vermeidende Lösung, aber langfristig ist es eine Katastrophe. Weil da kommen sie gar nicht wieder raus. Und immer dann, wenn dann einer kommt aber und sagt, du könntest doch mal, guck mal, jetzt geht's doch, jetzt hast du hier so einen schönen See, jetzt könntest du doch mal wieder schwimmen oder was weiß ich was. Dann sagt er, nee, das mache ich nicht, weil die anderen haben mir das Schwimmen nicht beigebracht. Wahnsinn, ne? So kann man das ganze Leben zubringen, immer die anderen.
Naja. Und die Selbstwirksamkeit ist weg, ne? Dass du selbst dein Leben in der Hand hast.
Ja, man untergräbt sie dann aber selbst durch die eigene Einstellung oder durch diese Vorstellung, genau, die man da vor sich herträgt, wie eine Monstranz. Ja.
Aber ich habe immer sozusagen in der Hand, das zu ändern. Für mich. Ne?
Das ist die frohe Botschaft. Ja, wir müssen jetzt auch mal langsam machen, dass wir da in dem.
Genau, also ich brauche jetzt ein bisschen froh. Ich bin ganz traurig schon. Also, genau. Also,
wir haben das eine ja schon gesagt, prinzipiell bis ins hohe Alter, es geht. Es ist nicht immer ganz einfach, weil man sich ja dann, das hatten wir auch schon angedeutet, mit den Lösungen, die man selbst gefunden hat, manchmal schon als Kind, Nummer eine zu nennen, es gibt Leute, die müssen immer zu aufräumen. Die sind damals von Mama oder Papa so lieb gehabt worden, weil sie so schön, und immer dann, wenn sie aufgeräumt haben, dass denen das ins Hirn gebrannt ist als eine erfolgversprechende Lösung, dass man aufräumt. Und das ist jetzt aber Teil von ihnen selbst geworden. Die werden später Museumsdirektoren oder irgend sowas, wo man richtig viel aufräumen kann.
Nur als ordentliches.
Ich glaube, dafür wurde ich nicht gelohnt anscheinend.
Dann wird das, ich erzähle es deshalb, weil da klar wird, das wird Teil des eigenen Selbstverständnisses. Wenn Sie dann daherkommen und sagen, du bist ja ein furchtbarer Aufräumer, lass doch mal ein bisschen Chaos zu, lass mal ein bisschen locker. Und mit deiner Aufräumerei, das ist doch hier, ist das so, als ob Sie den bedrohen. Also das, als ob, der hat ein Gefühl dann, als wollten Sie ihm den Arm amputieren. Weil sie eine Vorstellung, die Teil seiner eigenen Identität ist, jetzt ihm rauben wollen. So, das lässt er nicht zu. Der kämpft da mit allen Mitteln. Deshalb werden die Leute dann ja auch so bissig, wenn man von denen verlangt, sie sollten mal bitte anders denken und andere Vorstellungen haben. Das ist sehr ungeschickt, weil macht es nur noch schlimmer. Also der wird dann eher noch verrückter in seiner bisherigen Betrachtungsweise, weil das kann gar nicht anders. Also noch mehr vom Alten ist dann das Häufigste, was man dann damit auslöst. Deshalb ist das so, weil das dann so Teil von einem selbst geworden ist, ist es so richtig schwer, es loszulassen. Hirntechnisch kein Problem, könnte sich von heute auf morgen alles ändern. aber nicht, wenn man das immer wieder stabilisiert durch die Art und Weise, wie man unterwegs ist. Man müsste die Vorstellung loslassen.
Genau. Und da muss man doch aus sich heraus irgendwie versuchen, dann irgendwie doch zu diesem Erkenntnisstand irgendwann selbst zu kommen, weil von außen man es nicht zulässt.
Oder man muss eine Bedeutung haben. Ich möchte das jetzt machen, weil ich was erreichen möchte. Warum?
Viele haben ja viel erreicht. Sie werden einen Menschen nur dazu bringen, dass der bereit ist, sich zu verändern, wenn ihm das Ergebnis dieser Veränderung hochattraktiv erscheint.
Ja.
Also dieses hier, jetzt verzichten Sie doch mal bitte auf das Autofahren und fahren Sie Fahrrad. Das ist das Letzte. Das macht keiner. Aber diese Einladung, du lass uns doch mal gemeinsam Fahrrad fahren. Wir können ja auch ein E-Bike nehmen, wenn es dir zu schwer fällt, die Berge noch hochzukommen. Aber das könnte sein, dass dir das ein richtig neues Körpergefühl vermittelt und dass du Spaß daran hast. Und wir fahren auch nicht so weit. Und dann fährt der mit und dann merkt er, das stimmt, das ist geil. Mhm. Und dann am nächsten Tag will der wieder mitfahren. So, und dann haben sie es geschafft. Aber nicht, weil sie ihn überredet haben oder weil sie ihn mit irgendwas gelockt haben, mit Belohnungen oder mit Bestrafungen gedroht haben, wenn du nicht bald dich mehr bewegst, wirst du krank. Nee, sie haben ihm eine Chance gegeben, etwas auszuprobieren, was er eigentlich nicht gewollt hat. Oder sie haben ihn eingeladen, ermutigt und inspiriert, sich nochmal für was zu öffnen, was in seiner Birne eigentlich nicht denkbar war. Mhm. Und dann ändert sich was. Aber da merkt man schon wieder, ganz anders muss man da vorgehen, als wir so vorgehen. Mhm. Und das Schwierigste ist eben, dass man so viele Menschen hat, die ihre innersten lebendigen Bedürfnisse so verwickelt haben, wie wir das vorhin gesagt haben. Damit sie gut funktionieren, muss das alles unter Kontrolle gehalten werden. Ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust, ihr eigenes Körperempfinden, ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik, keine Ahnung, alles. Haben sie alles eingewickelt, das ist weitgehend in so einen Kokon im Hirn eingewoben und da kommt das auch kaum raus, weil sonst würden sie nicht mehr funktionieren können. Mhm. Und da ist die Lösung, kann ja nur heißen, dem kann nur dadurch geholfen werden, indem man Bedingungen schafft oder ihn einlädt oder wo der in eine Situation kommt, wo er wieder mit diesen eingewickelten Bedürfnissen, die ja noch da sind, aber eben unzugänglich, wo er wieder mit denen in Berührung kommt.
Und so können wir uns gegenseitig helfen, ne? Weil vielleicht jemand anders das noch eher einen Zugang hat oder und der selbst nicht, oder ist es eher doch
ja, wenn,
von dem Menschen ausgehend?
Wenn das nicht dazu führt, dass bei dem anderen, wir geben doch immer nur Ratschläge, mach's doch mal
so. Ja, also manipulativ, ne? So.
Es musste ja bei ihm dazu führen, dass er wirklich auf die Knie fällt und sagt, mein Gott, was habe ich für ein Leben geführt? Ich war ja gar nicht mehr lebendig, habe nur noch funktioniert. Mhm. Und dann müsste der Impuls aus ihm rauskommen und sagt, mache ich nicht mehr, ab sofort Schluss. Das gibt es manchmal. Das passiert manchmal Leuten in einer schweren Lebenskrise, also der Unternehmer mit dem Burnout und dann bricht er zusammen und anschließend wird er Bienenzüchter. Das ist sowas. Imker.
Ja, so ungefähr war es bei mir. Ne?
Das ist aber eine tiefgreifende Verwandlung. Und dann passt ja nichts mehr. Die alte Familie passt nicht mehr. Das Haus, die ganzen bisherigen Besitztümer und Freunde, nichts. Also da ahnt man so ein bisschen, was das bedeutet, wenn ein Mensch tatsächlich sich auf so einen inneren Verwandlungsprozess nochmal einließe. Deshalb, weil die meisten das ahnen, bleiben die lieber bis zum Hals in ihrem Sumpf stecken. Weil da wissen sie wenigstens, was sie haben. Wenn sie da rauskriechen würden, dann könnte es sein, dass ja, auf dem Ufer da oben könnte ja regnen und könnte kalt sein und dahinter könnte ein Abgrund drohen und deshalb.
Aber Gerhard, ist das nicht jetzt gerade so eine Zeit, wo es doch vielen so passiert, weil im Außen so viel wegbricht und doch viele jetzt da aufwachen und sagen, was habe ich eigentlich jetzt gemacht? Nimmst du das so wahr? Das
könnte so sein, aber sie wissen selbst, dass von denjenigen, die nach einem schweren Burnout diese Verwandlung schaffen, das ist höchstens 1%. 99% werden so weitermachen wie bisher.
Naja, und
ein bisschen haben Sie jetzt Achtsamkeitstraining gelernt, ein bisschen bewegen Sie sich mehr, ein bisschen machen Sie hier und da was, aber die sind nicht wieder in diesem Sinne lebendig geworden, wie ich das eben versucht habe zu beschreiben. Also diese ganze Sinnlichkeit, die Erotik, die Entdeckerfreude, die Gestaltungslust, die ist nicht da. Das, man könnte höchstens sagen, die funktionieren wieder. Ein bisschen besser als vorher. Nicht mehr ganz so katastrophal. So, das heißt, und das ist das, was wir immer machen mit unseren Ratschlägen.
Ja, also es muss wirklich von dem Menschen dieser Wille sein, ich möchte das jetzt, ich möchte mich jetzt komplett verändern.
Manchmal passiert das. Und da gibt es auch diese anderen Gelegenheiten, ich nenne das immer gerne Sternstunde, dass man irgendwas plötzlich erlebt im Kino, im Film oder ein Buch, was man liest oder draußen in der Natur irgendeine Begegnung, auch mit einem anderen Menschen, Musik. Und plötzlich in der Situation merken sie, oh, da gibt es noch ein anderes Leben, außer dem, was ich da bisher gelebt habe. Und da gibt es auch so 1-2%, die dann, nachdem sie das Buch gelesen haben oder den Film fertig gesehen haben, einfach sagen, Schluss, jetzt mache ich nicht mehr mit, raus. Aber die setzen dann alles aufs Spiel. Das ist wieder so eine Verwandlung.
Dafür.
Bei der dritten, da können Sie anderen helfen. Also wir können ja das nicht für jemanden herstellen, dass der so eine Sternstunde erlebt. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass man jemandem hilft, in den Burnout zu kommen. Was Sie aber machen können, ist, Sie können einen Menschen ermutigen und ihn auch ein bisschen dabei unterstützen und ihm die Kraft geben und ein bisschen so einladen, dass der ein bisschen liebevoller mit sich selber umgeht. Das ist eine interessante Lösung. Da muss man nicht gleich alles ändern, aber man, indem man liebevoller mit sich selbst umgeht, verbindet man sich ja wieder mit seinen Bedürfnissen. Ich muss mich ja fragen, was habe ich denn überhaupt für ein Bedürfnis? Ist es wirklich dieses Kreuzfahrtschiff und die nächste Traumreise oder ist es nicht doch in Wirklichkeit nur so, dass das Traumschiff sozusagen das Bild ist, was ich davon habe, wie schön es wäre, wenn ich mal aus meiner Klitsche rauskäme, was Neues erlebte und mit anderen Menschen zusammen bin, die ich mag. Wird manchmal kommen Menschen dann darauf, dass die dann wieder Zugang zu ihren schrittweise, zu ihren verschütteten und verwickelten Bedürfnissen kriegen, indem sie sich immer wieder darum bemühen, nur noch das zu machen, wo immer es geht, was ihnen gut tut.
Den Prozess kann man dann ja auch Entwicklung nennen, ne?
Ja.
Anstatt verwickelt.
Das ist sowas von interessant. Dann hat man sich vorher verwickelt und dann muss man aus diesen Verwicklungen befreien. Und möglicherweise heißt das auch im Deutschen deshalb Entwicklung. Nur wir haben das alles vollkommen umgedreht und schreiben jetzt den Verwicklungsprozess als Entwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung,
wo
diese komische Ich-Struktur herausbildet, die zum Teil völlig verwickelt ist, das nennen wir jetzt Entwicklung. Es müsste sich aus diesen Verwicklungen wieder befreien. Und das ist ein anderer Prozess, der geht auch ganz anders.
Also ich persönlich finde es schon sehr herausfordernd, selbst wenn man diesen Punkt erlebt hat, wo nichts mehr ging, den Burnout oder was auch immer, und völlig einen Schlussstrich gezogen hat unter das Leben, was man vorher geführt hat. Dann zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, wie möchte ich leben, wie lebe ich, dass es mir gut tut, dass ich kreativ werde, das, was mir Spaß macht, ich Freude habe, was in die Welt bringe. Selbst das ist wirklich eine Herausforderung, das für sich selbst zu entwickeln.
Ich glaube, dass das so gar nicht geht. Weil in dem Burnout sind Sie das nicht, der sich das aussucht. Es kommt dann zu Ihnen, es geschieht Ihnen.
Also dann im Prinzip.
Also auch in der Sternstunde, da sind Sie das auch nicht. Deshalb können Sie das eigentlich nur selbst gestalten, wenn Sie das eben aus einer gewissen Sicherheit heraus selbst als Gestalter in Gang setzen. Und das geht, wenn man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das kann man machen. Und da muss man auch nicht gleich alles auf einmal ändern. Das kann man ja beim Essen, kann man da anfangen, was man so isst und wo man isst und mit wem man isst. Und beim Fernsehgucken oder hier am Internet kann man sich auch fragen, ob man das wirklich alles braucht, was da passiert. Und dann wird man wieder zum Gestalter. Dann bin ich das, der bestimmt, wann, wo ich was esse. Und der bestimmt, wie ich und welche Medienprodukte ich mir angucke und welche auch nicht. Und dann wird man, dann wird ja dieses Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten gestillt. Mhm. Damit ich überhaupt rausfinden kann, was mir gut täte, müsste ich mich ja fragen, welche Bedürfnisse ich eigentlich bisher gar nicht so leben konnte. Die, wo ich so Sehnsucht habe und das ist nie gegangen. Das heißt, ich verbinde mich dann auch wieder mit mir selbst. Und dann sind sie wieder verbunden und autonom. Kein Bedürftiger mehr, dann müssen sie nicht ständig von anderen was kriegen und haben wollen, sondern können sie was verschenken. Dann sind sie ein anderer Mensch geworden. Mhm. Ja. Die Menschen sieht man, das sieht man denen an. Es gibt nicht viele, aber es gibt welche und das sieht man richtig von Weitem schon, dass das jemand ist, der ist irgendwo anders unterwegs als die meisten unserer gegenwärtigen Zeitgenossen.
Ja. Und das ist auch dieses kindliche Strahlen, dieses Funkeln wieder, wo das die Kinder schon haben, bevor die in die Schule gehen oder wenn sie geboren werden, wenn man einfach sieht, wie die Augen strahlen, ne? Wie sie aus ihrer Kraft.
Ja, ich mag das unglaublich. Bisweilen treffe ich nämlich ältere Menschen. Also jetzt kann ich ja sagen, älter, also noch ältere als mich. Und da gibt es welche dabei, die sind dann schon 90 und die haben ein Strahlen in den Augen, dass es einem die Sprache verschlägt. Und die lächeln einen auch so an, dass man das Gefühl hat, man wird von ihnen umarmt. So, und das muss man einfach mal in Ruhe sich anschauen, damit man die Dimension ahnt, die zwischen einem solchen Menschen steckt und dem anderen, der mit 95 und mit 90 dann nur noch mit lauter Gebrechen umherläuft und zu keinem Lächeln mehr in der Lage ist und vielleicht auch verbittert und verbiestert und nur noch in, naja, Sie kennen diese.
Ja, und die Gesichtszüge dann auch nicht mehr sind. Ne?
Ist nichts Freies, da ist nichts Glückliches mehr. Das ist dann, das sieht man auch von ganz Weitem schon, dass man da lieber um solche Leute einen Bogen macht. Wenn man anfängt so zu gucken, sieht man plötzlich sehr viel, wenn man einmal durch die Stadt geht.
Na nur, wenn wir jetzt erzählen, brauche ich noch nicht mal durch die Stadt gehen, nur in meiner Erinnerung, im Gedanken, wenn ich zum Beispiel an meine Mutter gerade denke, ja, wo ich denke, boah, und wie das dann auch weitergegeben wird und wie jeder, also wie es wirklich schön ist zu hören, dass es alles möglich ist, dass man jetzt sozusagen die Entscheidung treffen kann und sagen kann, ja, weiter Entschleunigung im Prinzip, ne, finde ich persönlich, um achtsam zu sein.
Ich bin unglaublich furchtbar mit diesen schnellen Sprüchen, was man alles machen soll. Also es geht nicht um Zeit, die wir haben oder nicht haben oder die wir nehmen sollten, sondern es geht darum, den Dingen, die wir tun, eine andere Wertigkeit zu geben. Ja. Wenn ich jetzt als Vater wirklich meinen Sohn, der jetzt 4 Jahre alt ist, unglaublich wichtig finde, also der mir wirklich am Herzen liegt, dann habe ich kein Zeitproblem. Dann habe ich Zeit für den. Wenn ich aber noch 5 andere Sachen habe, meine Karriere und dann noch meine Partnerin und dann noch meine Eltern und noch meine Freunde vom Fußballverein, ja, dann rase ich umher, aber nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil ich keine Schwerpunkte in meinem Leben zu setzen bereit bin, weil ich ständig das Gefühl habe, dass ich was verpasse, wenn ich mich nur dem einen ganz zuwende. Das ist so, wie sich viele junge Leute heute nicht mehr entscheiden können, mit einem Partner oder mit einer Partnerin so ein Versprechen einzugehen. Weil wenn sie sich das wirklich festlegen, ist aus mit der freien Auswahl, die man sich dann aber manchmal bis zum hohem Alter als Illusion aufrechterhalten kann. Solche gibt es dann auch, solche Männer, die sich mit 70 noch einbildeten, sie könnten jede kriegen. Und keine haben.
Ja. In Ihrer Akademie für Potenzialentfaltung, was ist dort, also was machen Sie dort? Helfen Sie da Menschen, auf diesen Weg zu kommen und zu gehen?
Also es ist ja aus meiner Hirnforschertätigkeit erwachsen. Ich habe gesehen, dass Menschen eigentlich ein viel größeres Potenzial haben, dass das auch angelegt ist in uns. Und dass es aber nicht zur Entfaltung kommen kann, wenn wir unsere Beziehungen, wir sind ja soziale Wesen, und wenn wir so bescheuerte Beziehungen miteinander haben, die dazu führen, dass wir uns gegenseitig ja, zwingen, so die lebendigen Anteile von uns zu begraben, dann hat das mit Potenzialentfaltung nichts zu tun. Dann ist das ja einfach nur Funktionalisierung. Und deshalb können Menschen ihre Potenziale sowieso nicht alleine entfalten, immer nur gemeinsam mit anderen, aber nicht in so bekloppten Gemeinschaften, wie wir sie kennen. Wo einer sozusagen, wo man nur dazugehören darf, wenn man alles so macht wie die anderen und wo einer den anderen benutzt, um seine eigenen Interessen in diesem Team da durchzubringen. Hm. Und man müsste also eine Gemeinschaft haben, wo diese Mitglieder dieser Gemeinschaft so sehr an dem, was sie gemeinsam vorhaben, interessiert sind, dass sie sich auch von ganz allein darum kümmern, dass jedes andere Mitglied maximal in seine Kraft kommt. Und das wären Gemeinschaften, da würden die dann sagen, ich war noch nie in meinem Leben so sicher mit den anderen verbunden wie in dieser Gemeinschaft. Das ist total verlässlich. Ihr kommt nie was dazwischen, das weiß ich ganz genau. Und gleichzeitig würden sie sagen, ich habe auch noch nie eine Gemeinschaft erlebt, aus der ich so viel Kraft, so viel Treibstoff bekommen habe, dass ich fliegen kann. So. Mhm. Und das ist Verbundenheit und Freiheit gleichzeitig. Und so müssten Gemeinschaften sein, dass die beiden Grundbedürfnisse, die als seelische Grundbedürfnisse ja genauso wichtig sind wie Essen und Trinken, dass diese beiden seelischen Grundbedürfnisse auch wirklich gestillt werden können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erleben wir das, was wir jetzt haben. Konflikte, Verwicklungen, am Ende immer wieder auch Trennungen und wo das, was eigentlich zusammengehört, daran zerlegt wird. Und am Ende hat man dann auch noch die Kriege. Mhm. Und da muss man sich fragen, ob man das will. Das ist ja eine Entscheidung, die wir Menschen haben. Mhm. Und da kann ich nur sagen, solange uns der Konsum wichtiger ist als der Zusammenhalt, ist der Krieg nicht vermeidbar.
Mhm. Ja, aber ja.
Und siehst du eine Möglichkeit, dass es beginnt, dass sich so eine Gemeinschaften in kleiner Form in Inseln schaffen?
Ja, ja, klar. Es geht auch nur so. Also das ist die einzelne Familie, die sich entscheiden kann, so weiterzumachen und nicht mehr so wie bisher. Oder das ist das Team an der Arbeit. Ja. Oder das ist das Lehrerteam in der Schule, vielleicht sogar die ganze Schule oder ein ganzes Unternehmen. Also das ist überall möglich, aber das sind kleine sozusagen Gewächse aus einer anderen Welt, auf die man auch kaum achtet und die auch nicht unbedingt jetzt das überall hinposaunen müssen, dass sie es anders machen, weil dann, das brauchen die auch nicht. Die wollen ja nicht die Welt bekehren, die wollen für sich einen Weg finden, wie es geht. Und wenn sie was gefunden haben, sind sie froh und machen das dann. Und deshalb sind diejenigen, die dauernd so ziehen und drücken und in der Gesellschaft den Ton angeben wollen, wohin es jetzt zu gehen hat und was wir alles zu machen haben, das sind mit Sicherheit welche, die davon, wie das eigentlich sein könnte, wie Menschen gemeinsam ihr Zusammenleben gestalten und wie sie dann aus diesen vielen Konflikten auch wirklich einen dauerhaften Frieden machen, die haben da keine Ahnung. Wie das geht. Weil die kennen so eine Gemeinschaft selber nicht, haben sie nie erlebt. Die haben nur das Trennende, das Störende, das Widersprüchliche und das, was sie bedroht hat, kennengelernt. Und dafür haben sie dann ihre Lösung gefunden. Und die meinen sie jetzt anderen Menschen aufzwingen zu müssen.
Ja, ja. Das hat viel mit Macht dann zu tun, ja.
Na, und Bedeutung, wie ich vorhin gesagt habe.
Ja, das ist ein schönes Bild, was du gegeben hast mit diesen kleinen, mit den kleinen Zellen, mit diesen kleinen Gruppen in der Familie, auf der Arbeit, in der Schule.
Das hat ja auch den Vorteil, dass du das sofort machen kannst.
Ja.
Du musst nicht warten, bis die ganze Welt zur Vernunft gekommen ist.
Genau.
Ich habe hier meine paar Leute, mit denen ich es machen kann und das andere Leben.
Und das ist mir total sympathisch. Wenn
wir alle nicht machen, ist doch Gott.
Ja. Und nicht so tara und ganz groß, sondern einfach machen im Kleinen und einfach im geschützten Raum.
Das wird dann schon so sein, dass die kommen und sich fragen, was man da eigentlich macht, weil man plötzlich so eine Ausstrahlung hat.
Mhm.
Man kriegt ja plötzlich so ein Charisma. Also plötzlich ist man nicht mehr so ein Miesepeter, sondern man ist irgendwie, man strahlt von innen, weil es einem gut geht und weil man richtig im Schwung ist.
Ja.
Da kommen die dann schon angelaufen und gucken, was das ist.
Was machst du anders?
kann man sie ja mal auf den Tag mitnehmen zu einer Wanderung oder irgendwie, damit sie mal sehen, dass es auch anders gehen kann.
Mhm. Ja.
Aber so richtig dort reingehen, dann läuft man ja Gefahr, dass man dann in eine Mehrheit gerät, die in dieser Weise eigentlich alle krank sind und dass man sich dort ansteckt.
Mhm. Ja, das geht so. Das geht gleich.
Den Mund verbrenne.
Ja, ja, nee, aber es ist ja wahr. Ne? Also, und ja, eigentlich will man ja, dass die kleine Gemeinschaft, ne, größer wird, ne? Und man vielleicht doch mal ein Licht in die Welt setzt.
Aber diese kleinen Lichter, die Christina von Rhein spricht ja immer davon, von diesen kleinen Lichtern, die sie sieht. Vielleicht sind das die. Ich glaube, so dieses groß zu werden, ich meine, lieber klein und da wirklich dieses, das Bewahren.
Wir müssen alle lernen, dort die Welt zu verändern, wo wir es auch im Griff haben.
Genau.
Da, wo ich wirklich was verändern kann, das ist nicht, das seid nicht ihr, sondern das bin ich selbst.
Also ich auch bei mir. Wir unsere Kinder. Und die Eltern.
Dann habe ich noch ein paar Kinder und dann hat jeder Mensch auch einen anderen Wirkungsradius. Ich habe einen anderen Wirkungsradius als jemand anders.
Genau.
Und da habe ich nur das Gefühl, dass es dann auch ein bisschen so mir ein Bedürfnis ist, diesen Wirkungsradius auszuschöpfen. Und im Garten mich zurückzuziehen und Regenwürmer auszugraben.
Ja, das. Dankeschön.
Dann glaube ich, wäre das die Frage nach der Sinngebung des eigenen Daseins nicht mehr. Ja. Die Sinngebung des eigenen Daseins besteht darin, dass man anderen etwas schenkt.
Ja.
So wird es ein Schub.
Ja.
Sehr schön.
Vielen Dank für das Geschenk, dass du dir die Zeit genommen hast.
War mir ein Vergnügen. Also,
Dankeschön.
Alles Gute und herzliche Grüße an alle, die uns hier zugeschaut haben.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.